Peru besitzt eigentlich ein sehr vorbildliches Schutzgebietssystem, bei dem insgesamt etwa 15% der Landesfläche geschützt werden in Gebieten verschiedener Kategorien wie Nationalparks und Reserven und eigentlich oder Reservaten. Eigentlich überproportional ist das amazonische Tiefland da vertreten, so dass man so Pi mal Daumen sagen kann, dass in etwa 10 Millionen Hektar wirklich auch der amazonische peruanische Regenwald geschützt wird. Und da haben wir eine außerordentliche Vielfalt an Arten und Lebensräumen. Das ist wirklich weltweit einzigartig. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist nicht nur die biologische Vielfalt, sondern wahrscheinlich stellt gerade der Südosten Peru an der Grenze zu Brasilien und auch Bolivien die einzige Region weltweit dar, wo wir auch tatsächlich noch Menschen haben, die ohne Kontakt zur Zivilisation leben. Also sogenannte unkontaktierte Indianer, denen man zum Teil in Nationalparks und auch noch in weiteren sogenannten Reserva Territoriales ein Schutzgebietssystem eingerichtet hat.
Und um das ein bisschen transparenter auch nochmal zu machen, was bedeutet das, wenn man so ein Reserva National, wie haben Sie es genannt?
Eine Reserva Territorial, das ist eigentlich, wir können jetzt mal sagen, Indianerreservat auf Deutsch für unkontaktierte Indianer und da darf eigentlich niemand rein, also auch nicht eine Nationalparkverwaltung. Das ist wirklich für alle im Prinzip verboten. Leider muss man allerdings sagen, gerade illegale Holzeinfälle oder auch illegale Goldwäsche, die halten sich da nicht unbedingt daran. Und da setzt ja dann auch die Zoologische Gesellschaft Frankfurt an, die schon in den 1970er Jahren in Peru aktiv war und damals den Manu-Nationalpark aktiv unterstützt hat. Seit 1990 haben wir in der Region begannen wir mit einem Artenschutzprojekt und seit 2002 haben wir ein sehr umfassendes Regenwaldschutzprogramm gestartet, indem wir die Schutzgebiete in der Region aktiv unterstützen.
Wie sieht denn so eine Unterstützung ganz konkret aus von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt?
Ja, unser Regenwaldschutzprogramm hat viele verschiedene Komponenten. Die wichtigste ist die Unterstützung der Nationalparkverwaltung bei ihren Aufgaben wie Kontrolle. Das heißt, wir liefern Ausrüstung, wir helfen bei der Wartung der Geräte, wir führen gemeinsam mit unseren Kollegen von der Nationalparkverwaltung Überflüge und spezielle Patrouillen der Gebiete durch. Sie müssen sich aber vorstellen, das sind einfach riesige Gebiete, zum Beispiel der Alto Purus und Manu Nationalpark. Die sind zusammen so groß wie die Schweiz. Das heißt, da ist mit den Rangern, die kommen an viele Stellen gar nicht ran. Das heißt, wir haben seit einigen Jahren auch eine Satellitenbild-Auswertung gestartet, um zu gucken, wie die Situation ausschaut. Wir führen auch biologisches Monitoring durch. Das heißt, wir helfen bei der Bestandserfassung von Tierpopulationen. Wir führen Umweltbildung durch, finanzieren Lehrer in der lokalen Bevölkerung mit dem Ziel, eigentlich die Bevölkerung zu sensibilisieren und auch aufzuklären, was für Naturschätze, aber auch welche Empfindlichkeiten eigentlich in ihrer Umwelt da vorhanden sind.
Und da haben Sie auch schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich diese Empfindlichkeiten beziehungsweise auch Bedrohungen, die auf solche Naturschutzgebiete einwirken können von außen, die sind relativ divers. Also Sie haben vorhin schon zwei genannt, nämlich dieser Holzeinschlag, der illegale oder eben auch die Goldwäsche. Gibt es denn noch andere Bedrohungen für dieses Gebiet?
Ja, also muss man sagen, aktuell ist wahrscheinlich der illegale Holzeinschlag und auch die Goldwäsche das Konkreteste, denn im Rahmen der wirtschaftlichen Krise ist der Goldpreis in den letzten Jahren enorm nach oben gestiegen. Man muss leider sagen, je höher der Goldpreis steigt, desto konkreter und desto lohnender wird es für viele Leute auch nochmal die gesamten Ufergebiete der Flüsse dort durchzuwaschen. Und das ist im Moment wahrscheinlich wirklich das größte Problem. Allerdings gibt es auch zunehmende Begehrlichkeiten der Regierung und speziell der Erdöllobby, auch in Schutzgebieten nach Öl und Gas zu suchen und das natürlich dann auch zu fördern. Und ich denke, dieser Druck wird in den nächsten Jahren zunehmen und wir müssen damit rechnen, dass eben auch in Schutzgebieten dann mit der Exploration begonnen wird. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem.
Können Sie uns umreißen, wie die Zusammenarbeit beispielsweise mit anderen Nichtregierungsorganisationen in Peru vor Ort aussieht, beziehungsweise eben auch mit der peruanischen Regierung?
Ja, also unser wichtigster Partner im Land ist das peruanische Umweltministerium und dort speziell die Naturschutzbehörde, mit denen wir auch schon seit vielen Jahren Kooperationsabkommen haben. Das letzte ist jetzt gerade im letzten Jahr wieder um weitere 5 Jahre verlängert worden. Das ist also unser wichtigster Partner, weil wir ja auch hauptsächlich die staatlichen Schutzgebiete unterstützen. Wir haben aber auch letztes Jahr zum Beispiel ein Kooperationsabkommen mit einer, ich sage jetzt mal, Indianerbehörde oder eine Behörde für ethnische Minderheiten abgeschlossen, INDEPA, die zum Beispiel auch für diese Indianerreservate zuständig ist. Und natürlich arbeiten wir auch mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen im Land zusammen, wie auch dem WWF Peru zum Beispiel oder anderen peruanischen Organisationen. Also da sind wir sehr gut eingebettet in einem Netzwerk und auch nur so ist es gelungen, zum Beispiel als Ende 2007 die Erdöllobby Druck gemacht hatte, um den Bahuajasunene-Nationalpark im Südosten Perus, den wollten sie verkleinern, damit dort, also praktisch ein Stück ausschneiden, damit da offiziell oder legal Erdöl gefördert werden kann. Und da hat sich das NGO-Netzwerk sehr stark gemacht und das konnte dann zum Beispiel verhindert werden. Also wir sind da nicht allein auf weiter Flur, ganz im Gegenteil, im Naturschutz kann man eigentlich nur was erreichen, wenn man zusammenarbeitet.
Und es ist zu vermuten, dass dieser Druck, also von so einer Öllobby, wie Sie es nennen, wahrscheinlich in den kommenden Jahren nicht abreißen wird. Soweit uns bekannt ist hier, also es sickert ja doch auch einiges durch von den peruanischen Medien, ist die aktuelle Regierung doch auch sehr darauf bedacht, dass man versucht, diese Ressourcen, die der ganze Regen, das Regenwaldgebiet, und das ist ja reichlich ein Drittel von Peru, muss man sich vorstellen, insgesamt, dass man das halt auch benutzt, um einfach da die Wirtschaft anzukurbeln und was letzten Endes ja auch ganz stark diese Ölvorkommen auch meint, wo beispielsweise indigene Völker, seien sie unkontaktiert oder kontaktiert, die in den Wäldern leben, vor einer Bedrohung stehen oder aber eben so eine Biodiversität. Und das Mahagoniholz ist, glaube ich, da ein ganz beliebtes Element auch, was die Regenwälder auch abgeben und wonach die Holzfäller auch blicken.
Ja, wir stehen da eben vor einem großen Interessenskonflikt. Auf der einen Seite kann man verstehen, Peru ist ein eher armes Land oder steht wirtschaftlich deutlich schwächer da als zum Beispiel Deutschland. Und es gibt diese enormen Bodenschätze, Mahagoni, da kann man gar nicht mehr so viel rausholen, weil man echt sagen muss, das ist schon zu sehr ausgebeutet. Es ist ganz schwierig, da zu sagen, nein, ihr dürft da nicht fördern. Aber man muss natürlich die Grenzen von Schutzgebieten respektieren, denn diese biologische Vielfalt und auch die Möglichkeit, unkontaktierten Menschen dort einen Lebensraum zu geben, die ist eben auch einmalig auf der Welt. Und wir sehen es als Zoologische Gesellschaft Frankfurt schon als unsere Verpflichtung eben an, Peru dabei zu helfen, unseren Partnern vor Ort, dem Umweltministerium, diese einmaligen Naturschätze zu bewahren, damit eben auch die Enkel zum Beispiel jetzt unserer peruanischen Mitarbeiter vor Ort auch noch die Möglichkeit haben, Jaguar, Riesenotter und vielen Affen und auch einen Mahagoni-Baum zu erleben.
Und da sind wir auch nochmal vor Ort angelangt. Sie haben in Cusco eine sozusagen Ihre Hauptstation und sind da auch mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten. Was genau ist denn deren Aufgabe vor Ort in Peru?
Ja, wir haben, ich hatte schon eingangs erwähnt, von einem eher kleineren Projekt, was sich speziell dem Riesenotter gewidmet hat, sind wir zu einem großen, umfassenden Regenwaldschutzprogramm gewachsen. Unser Büro, Hauptbüro ist in Cusco. Wir haben etwa 10 Mitarbeiter, die für die verschiedenen Komponenten zuständig sind, wie zum Beispiel biologisches Monitoring oder speziell jetzt die Schutzgebiete unterstützen bei Ausrüstung. Wir haben jemanden, der speziell für die Weiterbildung und Ausbildung der Ranger zuständig ist, jemand, der eben für die Umweltbildung zuständig ist. Und so diese Komponenten, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die werden dann eben fachlich auch von unseren Koordinatoren vor Ort betreut.